Echte Freunde und virtuelle Welten. Willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR, AR und Gaming.
Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast Extended Reality. Und zwar ist das diesmal die zweite Folge und wir sind wieder zusammengekommen, um über Themen zu sprechen, die uns miteinander verbinden. Und zwar konkret ist das VR und AR natürlich. Aber wir wollen natürlich erstmal alle die Zuschauer und Zuhörer begrüßen. Und deswegen gehe ich einmal der Runde nach durch, wer heute alles dabei ist. Ich fange mal links oben an und das ist der Hani.
Hallo zusammen.
Und dann gehe ich weiter nach rechts. Da ist der Nanni dabei.
Hallihallo.
Und heute ist der Sebo dabei.
Schaurige Grüße.
Sehr schön. Und der Jan ist heute dabei.
Yo, ich grüße euch. Hallo.
Heute fehlt der Motion Basti. Der ist heute leider nicht dabei. Der konnte nicht. Aber dafür haben wir den Gast, den Sebo, dabei. Und ich denke, der wird auch thematisch gut heute mitwirken können hier bei der Folge. Ja, bevor wir zum Thema der Folge kommen, es gibt eine Zuschauerfrage vom Christopher. Hallo Christopher erstmal an dieser Stelle. Er hat nämlich die gute Frage gestellt, was eigentlich der Unterschied zwischen dem VR-Podcast, den Hani und Nanni sonst machen, und dem VR-Podcast Extended Reality. Und das ist eine sehr gute Frage, da sind wir letztes Mal nämlich gar nicht so drauf eingegangen, ist uns aufgefallen. Und deswegen erkläre ich das erstmal kurz an dieser Stelle. Also der Podcast, der VR-Podcast Extended Reality, der trifft sich einmal im Monat und wir sprechen immer am ersten Mittwoch im Monat, beziehungsweise die Aufzeichnung wird dann kommen auf dem VR-Podcast-Kanal und auf dem YouTube-Kanal vom VR-Komplizen. Ich habe mich gerade gar nicht nochmal in der großen Runde genannt, als ihr euch vorgestellt habt, hatte ich eigentlich vor. Genau, ich bin eben hier der VR-Komplize und ich habe den YouTube-Kanal und da kommt diese Folge hier und auf dem VR-Podcast-Kanal halt auf allen gängigen Podcast-Kanälen kommt eben der Audio-Teil von dieser Folge. Das wollte ich eben noch kurz erwähnen. Also wir machen das immer am ersten Mittwoch im Monat und wir sprechen immer ein Thema in der größeren Runde und wir freuen uns auch, wenn wir Themenvorschläge von den Zuhörern oder Zuschauern bekommen. Also wenn ihr Lust habt und eine tolle Idee habt, was ihr denkt, worüber wir sprechen sollten, dann reicht das gerne ein. Schickt das einfach per E-Mail an den VR-Podcast oder an mich über meinen YouTube-Kanal. Und wenn Leute ganz mutig sind, dürfen die auch vielleicht mit ihren Themen zu uns in die Sendung als Gast kommen. Also überlegt euch das. Wir freuen uns auf jeden Fall über Vorschläge. So, jetzt kommen wir mal langsam zum Thema, worum es heute geht. Wir wollen heute über Horror in VR sprechen. Also ich habe ehrlich gesagt sehr ambivalente Gefühle zu diesem Thema. Das ist gar nicht so mein Lieblingsgenre, womit ich mich gerne in VR beschäftige. Und ich frage jetzt erstmal in die Runde, was war euer letztes Horror-VR-Erlebnis? Oder ist vielleicht von euch auch irgendjemand mit diesem ambivalenten Gefühl unterwegs wie ich? Wer möchte denn mal starten?
Der Hanni. Ich glaube, wir sind alle mit diesen Gefühlen unterwegs. Wahrscheinlich bin ich der hier am meisten sich vorstellen kann, Horrorspiele zu spielen. Obwohl ich da auch ganz viel Angst vor habe. Aber ich habe von euch ja schon gehört, dass das eher nicht so euer Genre ist. Also das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war jetzt ganz aktuell das neue Alien-Spiel.
Genau. Ist das für dich ein klassisches Horrorspiel?
Ja, das ist halt die Frage. Da müssen wir dann gleich mal drüber diskutieren. Was ist denn überhaupt Horror? Welche Arten von Horrorspielen gibt es?
Ja, richtig.
Ja, prinzipiell würde ich schon sagen. Es ist natürlich weniger Horror tatsächlich, wenn ich das jetzt mal vorweg spoilern darf, als ich mir das gewünscht hatte. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich das dann mit dem ältere Alien-Spiel, wo es ein Community-Mod
Isolation. Isolation,
ja. Das hatte dann doch eine deutlich schönere, schaurigere Atmosphäre als Alien Rogue Incursion oder wie heißt es?
Ja, genau. Ja.
Genau. Ich will auch erstmal ausgesprochen werden, ne? Dieses
da hakt's schon.
Ich würde aber gerne mal die Frage in die Runde werfen.
Actionlastig so.
Action. Die Frage in die Runde werfen. Von dir, Stefan, die Ambivalenz. Rührt die daher, dass Horror zu gut oder nicht funktioniert in VR?
Es funktioniert, also der Horror-Effekt, der funktioniert sehr gut bei mir. Also ich habe das aber auch, ich spür ähnliche Effekte auch bei Spielen, die keine Horrorspiele sind. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie in Bedrängnis zu geraten, wenn da irgendwelche Gegner mich umkreisen und ich komme da nicht mehr gut raus, dann läuft das mir immer eiskalt den Rücken runter und dann kriege ich Gänsehaut oder das ist irgendwie ein ganz fieses Gefühl. Und in Horrorgames, da sehe ich das einfach permanent. Also für mich ist das irgendwie ein Stück weit Dauerstress, dem ich dann ausgesetzt bin.
Ja, ja, ich habe ja
früher habe ich das ganz gerne gemacht.
VR ist geeignet für Horror und für Simulation. Das habe ich immer so ganz am Anfang gesagt. Und letztendlich ist ja, wenn man es genau sieht, der Horror ja auch eine Simulation der Angst. Also von daher.
Absolut, ja.
Ja, für wie alles, wo man halt Immersion braucht, um es zu verstärken. Ja.
Dafür ist VR sehr gut, um das zu verstärken, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht das bei dir aus, Sebo? Also, der Horror-Kurzgeschichten-Autor.
Ja, vom Horror-Genre an sich bin ich eigentlich ein sehr großer Fan. Allerdings habe ich auch gemischte Gefühle, was VR-Horror angeht, weil ich das Gefühl habe, dass das meiste, was an Horrorspielen rauskommt, eigentlich mehr auf den Jumpscare setzt als auf eine gute Atmosphäre. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Alien Isolation, was schon genannt wurde, ist eine Ausnahme. Aber ansonsten ist das echt dünn gesät, das Feld, was für mich guten Horror ausmacht.
Vielleicht kommen wir da später zu. Also mich würde natürlich sehr interessieren, was für dich guten Horror ausmacht, aber vielleicht kommen wir da gleich drauf zurück. Ich frage erstmal kurz den Jan noch, was wie es bei dir aussieht. Was war deine letzte Horrorerfahrung und oder wie stehst du zu Horror in VR?
Ja, also generell bin ich jetzt auch eher so der Schisser und muss sagen, es gibt angenehmere Spiele, die ich mir in meiner knappen Freizeit dann antue und da sind eben halt die Horrorspiele eben halt nicht unbedingt so dabei. Der Hanni hat ja netterweise nochmal in Vorbereitung für den Podcast hier so eine ellenlange Liste an Spielen, wo Horrorelemente mit drin sind, nochmal aufbereitet und musst du ja dann auch sehr schnell feststellen, davon hast du irgendwie fast kein einziges irgendwie gespielt und aus gutem Grund. ich habe, als dann klar war, dass wir dieses Thema hier gerne mal behandeln wollen, hatte ich mir, weil ich zufällig nochmal drüber gestolpert war, ein Spiel rausgesucht, das würde ich nachher mal ganz kurz vorstellen, The Exit 8 VR. Ja. Ein Spiel, was es auch schon als Nicht-VR-Version gab und da würden manche vielleicht jetzt auch mit der Stirn runzeln und sagen, was ist das denn jetzt, was hat das mit Horror zu tun oder so, aber witzigerweise, der Hanni hatte in seiner Liste ja auch zum Beispiel The Room VR, Dark Matter mit drinstehen, wo ich dann gerade oder im Vorgespräch gesagt habe, warum steht das da mit drauf? Ich fand es sehr atmosphärisch, aber jetzt irgendwie nicht unbedingt, mit Horrorelementen oder so da in die Richtung gehend. Aber so sind die Empfindungen dann auch bei jedem halt sehr anders. Ich denke, das ist auch sehr viel subjektives Empfinden, was man als Horror empfindet und was eben halt nicht.
Ja, mit Sicherheit. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen oder beziehungsweise auf deinen Einwurf gerade, Sebo, was für dich Horror ausmacht, guten Horror ausmacht.
Also guter Horror muss für mich oder kann für mich über die komplette Atmosphäre schon erreicht werden. Wenn man jetzt sich zum Beispiel andere Beispiele in anderen Themenbereichen anguckt, wie zum Beispiel Filme, da gibt es ja auch Filme, die auf Jumpscares setzen und es gibt Filme, die eher auf Atmosphäre setzen, wie zum Beispiel Science, S, Shining, Der Nebel von Stephen King. Und auch in Form von Büchern. Edgar Allan Poe hat ein paar schöne Horrorgeschichten geschrieben, die man nicht jetzt klassisch Horror, was heutzutage als Horror bezeichnet wird, nennen würde, aber ein permanenter Grusel, permanentes Unwohlsein kann auch schon eine sehr gute Horrorstimmung sein.
Ja, Da kann ich was mit anfangen, auf jeden Fall. Das permanente Unwohlsein, aber das, ich mag das nicht. Ich will das nicht haben, mich permanent unwohl fühlen. Warum mögen das Leute? Warum mögen Leute VR-Horror? Warum hat das so eine Anhängerschaft? Also es gibt ja wirklich Leute, die finden das geil. Also es gibt ja Leute, die streamen regelmäßig Horrorspiele auf YouTube, die finden das einfach toll. Ich verstehe das nicht.
Die Frage ist ja, was fasziniert die Menschen generell am Horror? Ja, also ich meine, wenn du einen Film guckst, das ist natürlich nicht so immersiv, aber man fühlt sich ja auch da nicht unbedingt wohl. Und trotzdem machen es so viele, weil es eben einen Adrenalinkick gibt. Ja, und danach fühlt man sich natürlich gut, besser. Und zum anderen ist es natürlich auch eine gewisse, man guckt das so mit einem gewissen Abstand und kann da so in die Abgründe reingucken, ohne selbst in Gefahr zu sein.
Ne? Ja, und vielleicht gibt es ja auch eine gewisse Abstumpfung, wenn man das häufig macht. Kann das sein?
Mit Sicherheit,
dass man
das würde ich auch so sehen, ja.
Also wenn ich jetzt einfach ganz oft Madison VR spielen würde, dann würde ich das nicht mehr so krass erleben vielleicht.
Ja, man gewöhnt sich natürlich dran an gewisse Situationen und man lernt natürlich auch, während man ein Spiel spielt, wenn du das Spiel dann länger spielst, dann lernst du das Spiel natürlich auch kennen und man kann es besser einschätzen, was auf einen oder was einen erwartet und was passieren könnte. Das habe ich festgestellt, je länger ich dann ein Spiel spiele, umso weniger schlimm ist es dann gegen Ende hin. Aber sobald ich dann wieder ein neues Spiel anfange oder auch wenn ich einen neuen Film gucke, da habe ich auch das Problem, dann ist es wieder genauso schlimm wie eh und je. Also da kann ich nicht sagen, dass ich schon abgestumpft wäre. Aber ist natürlich auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag ein Horrorspiel oder einen Horrorfilm.
Also bei
aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das täglich konsumieren oder vielleicht auch von der Persönlichkeit, ich weiß nicht, kann man von der Persönlichkeit so sein oder das ist wieder ein anderes Thema. Ist man so geboren oder ist es dann doch Erziehung?
Oder ist man vielleicht Psychopath und mag das einfach?
Ja, genau, das kann natürlich auch sein. der Sabo wollte was sagen.
Zum Thema Streams, da spielt auch noch mit dabei, dass die Zuschauer halt auch gerne sehen wollen, wie der Lieblingsstreamer, Lieblingsstreamerin sich davor erschreckt und selbst halt auch aus der Gefahr raus ist und sondern nur genießen kann, wie der andere diesen Horror erleidet.
Ja, das kann natürlich auch lustig sein. Das habe ich mir heute auch noch gedacht. Ich habe das neueste Video hier vom Stefan mir heute Morgen angeschaut, wie er Madison VR gespielt hat und dachte, ja, die Idee hatte ich auch schon mal, so einen YouTube-Kanal nur für Horrorspiele zu machen, weil einfach, es ist einfach so unterhaltsam, wenn das jemand macht, der sich an jeder Ecke erschreckt und da dann zuzugucken. Ich bin ja auch so jemand. Mir war das dann nur irgendwie zu aufwendig. Ich bin halt kein Streamer. Kein geborener Streamer.
Aber gut. Ja. Da habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich würde es unheimlich gerne, weil es jetzt gerade so super hier reinpasst, mal mit einspielen. Ich drücke mal eben hier auf Bildschirmteil. Dann muss ich das Richtige.
Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Ein Spielausschnitt nehme ich an. Und jemand, der sich erschreckt.
Ja, passt auf.
Oder wir erschrecken uns.
Ja, vielleicht ist das
der Effekt. Das ist fünf Jahre her.
Ach,
ich war bei Hanni und Nanni eingeladen zur 150. Podcast-Folge.
Ach, krass.
Wie
geil ist das denn?
Es war zu sehr später Stunde. Man erkennt die PlayStation VR und Nanni spielt gerade.
Oh Gott, was ist das? Ist das Resident Evil oder?
Resident Evil 7, genau. Wir sehen Nanni, wie er gerade auf dem Stuhl sitzt und eine Horrorszene fängt an, ein Jumpscare.
Wir haben jetzt leider keinen Ton.
Immer
hier,
das weiter ist ein bisschen mit dem Stuhl zurückrutscht und schon außerhalb des Empfangsbereichs ist. So.
Ich dachte, das ist ein Schaukelstuhl. Oh Gott. Er wird mit einem Messer bedroht von irgendeiner Gruselfrau mit langen Haaren.
Ich erinnere mich ganz vage dran.
Das ist aber auch eine Schlüsselszene, das muss man sagen.
Muss er da irgendwas selber machen oder muss er es nur angucken? Ist das so eine Filmsequenz?
Oh, ich weiß das
In
gar
dem
nicht
Moment
mehr.
Machst du nichts mehr, du bist zu steinerstarrt.
Ich glaube, da konnte man nicht viel machen.
Nehmen die Freigabe mal wieder raus.
Ja, ja, danke. Sehr schöner Einblick.
Wobei man sah ja, er wäre fast gestorben gerade.
Ja, man sieht ja, wie man da im Prinzip rausflüchten möchte, ne, gerade aus dieser Szene irgendwie, weil man sich da so hilflos fühlt und denkt so, oh Gott, ich will irgendwie hier weg und lass mich in Ruhe. Ja, aber ich glaube, ich hätte genauso reagiert, also hätte ich da jetzt unter dem Headset gesteckt.
Das ist schon genau ein. Also ich würde es jetzt mal als klassisch dynamisches Ausweichen bezeichnen. Den Messerattacken. Ja. Ich habe mich da doch nicht erschreckt. Das waren koordinierte Bewegungen.
Natürlich, ja. Ja, ja.
Was ich an der Stelle gerne noch einbringen würde, ist halt, wir hatten gerade drüber gesprochen, auch über Filme und so weiter, aber gerade der Vorteil von VR ist, bei Filmen, da musst du in eine gewisse Stimmung kommen. Ich sag mal, das Licht muss passen. Das kannst du nicht mittags um 12 Uhr vorm großen Fenster gucken. Da kommen die Gefühle gar nicht in Anführungsstrichen auf. Und bei VR setzt du das Ding egal wo und wann auf und du bist in der maximalen möglichen Immersion, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und das macht's, glaube ich, für die Leute, die dem Genre halt so ein bisschen affin sind, so verlockend.
Ja, wobei, da habe ich auch festgestellt, es macht bei mir einen totalen Unterschied. Also ab und zu habe ich ja doch mal Spiele, wo so ein bisschen gruselig was drin vorkommt. Ob meine Frau 3 Meter entfernt da auf dem Sofa sitzt und ich weiß, dass sie da ist, das gibt mir komischerweise immer noch ein Gefühl der Sicherheit. Oder wenn ich da alleine im Wohnzimmer stehe und habe die VR-Brille auf und ich weiß, alle anderen sind im Bett und da ist keiner mehr. So, das macht bei mir einen total großen Unterschied. Es ist verrückt, ja, aber...
Du leidest alleine.
Wobei meine Frau mir ja nicht helfen kann.
Ja, aber du bist dann nicht so drin in der... Also du weißt dann, da ist noch was anderes. Das ist dann nicht so ganz so real, weißt du?
Du bist dann noch mehr verbunden mit der Außenwelt.
Das durchbricht...
Und die Instinkte des Jägers und Beschützers werden runtergefahren, weil ja keiner mehr da ist von deiner Familie. Die weiche Seite kommt dann mehr raus.
Aber ich habe gerade, mir ist gerade eine Frage hier aufgefallen, die wir vorher gesammelt haben in unserer Themensammlung hier. Horrorspiele in VR allein oder mit Freunden spielen, was ist der Unterschied? Und ich kann mich erinnern, früher zu Zeiten von PlayStation 1 habe ich mit einem Freund immer Resident Evil gespielt und der saß immer neben mir und ich habe das dann gespielt oder spielen müssen. Und damals konnte ich das besser ertragen. Und vielleicht ist ein erheblicher Anteil daran auch, dass da jemand bei ist und ja, und das nimmt einfach so ein bisschen Schärfe raus. Und das finde ich passt zu dem Beispiel, was der Jan gerade meinte, dass man sich noch ein bisschen verbundener mit der Realität fühlt, wenn da noch irgendjemand ist und man sein Leid vielleicht auch teilen kann oder man über irgendwas lachen kann, wenn man mal kurz rausgeht. Also das kann ich mir vorstellen.
Absolut. Gerade das Lachen oder das Lustigmachen über gewisse Situationen, das hilft bei sowas natürlich, wenn ich mich in meine Vergangenheit erinnere, extrem. Was du halt, wenn du alleine bist, nicht machst. Du machst dir ja selber keinen Witz. Also von daher ist das definitiv so, wie du sagst.
Ja, und die YouTuber, die streamen, die Horrorspiele streamen, die haben ja auch Kontakt mit den Zuschauern, ne? Mit dem Live-Chat und die sprechen mit den Leuten. Die sind auch ständig verbunden mit der Außenwelt und können sich so auch noch irgendwie erden bei dem Spielen.
Erden, ja, genau.
Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Das war noch zu Quest 2 Zeiten. Da waren tatsächlich die ganze Familie schon im Bett und ich stand im Wohnzimmer allein, habe irgendwas gespielt, was gar nicht wirklich so horrormäßig war oder so, irgendwie ein ganz normales Spiel und habe aber irgendwie den Sound halt auf den Ohren gehabt so und habe aber irgendwie wahrgenommen, dass irgendetwas sich in der Wohnung bewegt und irgendwas sich geregt hat und so und als ich das dann nochmal gehört habe, dachte ich so, boah, jetzt musst du doch mal irgendwie in den Pass-Through-Modus mal kurz reinschalten, mal gucken, was los ist irgendwie, tipp eben halt drauf und erschreck mich wie Hulle, weil 2-3 Meter entfernt mein Sohn, 4 Jahre alt, in seinem Pyjama vor mir steht und...
Oh, so ein Gruselkind.
Und die Quest 2 hat ja dieses grobkörnige Schwarz-Weiß-Pass-Through-Bild ja gehabt so und Alter... Also wie live aus einem Horrorfilm, irgendwie, wo mit einer schlechten Handykamera irgendwie so irgendwas gefilmt worden ist.
Ja.
Ey, ich habe mir das Arzt. Ich hab mir das Headset vom Kopf gerissen und ich so. Oh, das hat mich fertig gemacht. Das hat mich
ja, das ist krass. Für wen war es im Nachhinein traumatischer?
Auf jeden Fall für mich.
Weil für deinen Sohn muss das auch spektakulär gewesen sein, wie du reagiert hast.
Hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit beobachtet, wie du am Zittern und am Bimmern bist und am Schreien und dann setzt du das Ding ab, siehst ihn und dann schreist du nochmal. Krass,
ey. Ja.
Oh, wow.
Genau.
Aber man merkt schon, dass das Thema sehr emotional ist.
Ja, total. Aber ich finde, es gibt ja auch Abstufungen. Also was, also wo Horror für den einen anfängt, da hat Horror für den anderen noch gar nicht, hat das noch gar keine Relevanz irgendwie. Also ich habe mit dem Hanni ja am Anfang zusammen, wie heißt das nochmal, Arizona Sunshine gespielt. Da haben wir ja auch zusammen gestreamt. Und das wird ja auch als Horrorspiel aufgeführt in dieser langen Liste, die du hier angefügt hast. Und das ist für mich kein klassisches Horrorspiel. Das ist für mich ein Zombie-Shooter, aber kein Horrorspiel.
Wobei das würde ich jetzt gerne ganz kurz auch mal fragen. Ist Horror, wenn man Angst hat, ist das schon Horror? Oder weil ich sage mal, das Klassische ist hier von ganz, ganz früher noch auf der ersten, also auf der Quest 3, Quest 2, Rush of Blood. Wenn ich das meiner Frau aufsetze, die schmeißt das Headset nach 2 Minuten oder nach 30 Sekunden weg, weil sie einfach nur Angst hat vor den paar Clowns, in Anführungsstrichen, die man da erschießen muss.
Ist das denn dieses Spiel?
Aber Rush of Blood ist schon Horror. Also
ist dann Horror, einfach.
Ist nicht mit ein paar Clowns getan in dem Spiel, ne?
Ich kenne das Spiel, ich könnte das mal sagen.
Das ist ein Rail-Shooter im Prinzip. Du sitzt in einem Achterbahnwagen und schießt mit unterschiedlichen Waffen auf Dinge, die von links und rechts auf dich zugerauscht kommen. Und das sind halt teilweise hier so Horror-Clowns halt.
Ja.
Bis zu den wirklichen Stellen, die ich als Horror bezeichnen würde, kommt sie ja gar nicht. Von daher, die Frage einfach mal so ist, wenn man Angst hat, ist das automatisch? Weil wenn ein Spiel Angst generiert, ich sag mal so, ist das dann, kann man das Horror nennen oder gehört da noch mehr zu?
Finde ich schon. Dann hat das für mich einen Horroraspekt, ein Horrorelement auf jeden Fall.
Das mit Horrorelementen, ja. Mhm. Es gibt ja Leute, die haben richtig Angst vor Clowns, also auch vor Zirkusclowns oder auf dem Kindergeburtstag oder so.
Ja, da bist du ja bei Phobien jetzt.
Genau.
Ja. Also. Phobien zählen aber auch in Horrorgenre mit rein. Es gibt super viele Geschichten, Horrorgeschichten, die sich auf Phobien stützen quasi.
Die solche Elemente mit reinnehmen, um dann Leute zu triggern einfach, ne? So phobische Ängste. Mhm.
Das hatten wir ja heute Mittag noch. Da hatte ich mich ja kurz mit dem Nanni getroffen hier für eine kleine Vorbesprechung. Da haben wir uns Videos angeguckt von Spielen, da ging es dann um Spinnen. Mhm. Und, auch das ist für viele Horror. Ich meine, das waren jetzt auch Horrorspiele, wo auch noch andere Elemente drin vorkommen, aber ein Element waren halt diese Massen an Spinnen. In der Realität tun die dir ja auch nichts, aber ist halt für viele Horror. Ich habe da kein Problem mit, aber andere dann schon.
Also Horror muss man ja sagen, dass das ist ja ein Gefühl des Gruselns im Prinzip, ne? Also es geht ja um Gefühle irgendwie, die man ja verspürt, so, und das hat ja auch viel mit der Psychologie einfach zu tun. Und ich will jetzt mal kurz einen Schwenk in die Wissenschaft mal mit euch machen. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, es gab einen, mittlerweile schon verstorben, das ist schon etwas länger her, den Richard Lazarus. Er hat, wie gesagt, Psychologe, hat viel mit Emotionstheorien geforscht und ganz viel Zeit damit verbracht. Und er hat 1984 ein sogenanntes Stressmodell entwickelt, dazu auch ein Buch geschrieben, was Stress and Emotion heißt. Und er hat im Prinzip Stresssituationen untersucht an Probanden und was Stress auslöst und so weiter. Und hat er eben halt festgestellt, dass es einfach komplexe Wechselwirkungen sind, die dahinter stecken, und es ist halt sehr viel subjektiv so. Und er hat dann im Prinzip bei diesem Stressmodell dann gesagt, okay, es gibt erstmal so eine Primärbewertung, und die ist im Prinzip so, es gibt einen gewissen Reiz, so, ne, in der Umwelt sind wir ja immer ständig irgendwelchen Reizen ausgelöst, so, wir hören etwas, wir sehen etwas und fühlen etwas, und das macht ja mit uns etwas, und unser Körper, unser Gehirn ist ständig dabei, eben halt abzuchecken, so, was ist das, was ich da gerade wahrnehme, und hat das ein Gefahrenpotenzial oder ist das alles easy? So, und wenn man jetzt sagen wir in VR unter der Brille steckt und da hört man eben halt, man ist in einem dunklen Haus, so, das ist vielleicht dann schon mal so eine beklemmende Situation, weil eigentlich hätte man gerne das Licht an und würde gerne alles sehen, ne? Und dann hört man vielleicht auch noch so ein Dielenknarren irgendwie, wo man ständig drüber geht und von hinten noch eine Tür zu knallen und ein Zombie irgendwie, der da rumgrunzt und so weiter. Und sagen wir mal, dieses Zombie-Grunzen so, das löst einem bei einem dann erstmal so ein Stress aus, so eine gewisse Angst. Und dann überlegt man, okay, das scheint eine potenzielle Gefahr zu sein. Und dann gibt es die Sekundärbewertung, wo man dann eben halt sagt, so, okay, habe ich irgendwelche Ressourcen, um dieser Situation Herr zu werden? Sagen wir, ich habe eine Shotgun mit 100 Schuss Munition. Ne, so, selbst wenn ich ein paar Mal daneben schieße, wahrscheinlich kann ich Herr der Situation werden, indem ich den Zombie umschieße. Aber sagen wir mal, ich habe nur noch die Shotgun dabei und nur noch einen Schuss Munition. So, dann löst das bei mir weiteren Stress aus, weil ich einfach weiß, so, okay, da werde ich vielleicht nicht heile rauskommen. So, und das löst dann im Prinzip dann diese Angst dann einfach aus. So, und das ist das, was dann so eine Situation sehr beklemmend, beängstigend dann einfach macht. Ne? So nimmt man dann unterschiedlich die Situation wahr. Und es gibt halt Menschen natürlich, die dann, jetzt kommt das Subjektive wieder rein, die sind einfach generell ein bisschen mutiger oder wenn sie Psychopathen sind, dann vielleicht einfach, im Kopf einfach anders gestrickt und nehmen vielleicht die Situation anders wahr. Wollte ich einfach nur mal so zum Besten geben, hatte ich heute nochmal gelesen und fand das super passend einfach, weil mir das da für mich dann auch mal nochmal klarer geworden ist, so was bei mir im Prinzip auslöst, so wenn ich Resident Evil spiele. Ne? Das ist klar, wenn ich natürlich weiß, ich habe die mega Waffen und alles ist gut, ne, dann habe ich auch keinen Stress. So, aber wenn ich weiß, ne, nur noch 3 Schuss irgendwie und ich muss noch nachladen, da hinten kommen noch 3 und der nächste Speicherpunkt ist irgendwie ellenweit weg und so und könnte eng werden.
Ja, ich finde, das ist interessant von dieser wissenschaftlichen Seite auch zu betrachten und ich könnte mir auch vorstellen, dass auf der hirnphysiologischen Ebene auch ähnliche Dinge abgehen wie in realen bedrohlichen Situationen, dass da Stammhirn anspringt und man entweder Fluchtreflex bekommt oder Angriff oder Erstarren, also diese typischen psychischen Phänomene, die erscheinen, wenn man in eine Stresssituation kommt. Und das lässt sich, ich bin fast davon überzeugt, dass man das auf dem MRT, auf so einem Live-MRT abbilden kann, wenn man das erforschen würde.
Das mit dem Fluchtgedanken hatten wir ja gerade im Video gesehen.
Das richtig, ja. Ja, und ich wette, im Körper hast du auch alles gespürt. Alle Sinne waren wahrscheinlich hoch alarmiert und hochsensibel und du wirst in absoluter Bereitschaft gewesen sein mit deinem Körper. Nanni, als du diese Erfahrung gemacht hast.
Das Gehirn kann ja in der Stresssituation, kann es ja gar nicht mehr unterscheiden. Ist das real oder ist das virtuell? Und dann kommst du automatisch halt in diese Stresssituation, in diese entweder Kampfmodus oder Fluchtmodus.
Ja.
Und,
oder das, Freeze.
Genau.
Ja. Ja.
Und wenn man Glück hat, erinnert man sich noch so ein bisschen dran, dass es vielleicht doch nicht real ist und kann natürlich dann das Headset einfach absetzen. Der Vorteil bei Horror in VR.
Ich hatte mal geschaut, bei Wikipedia kann man natürlich auch reingucken, eine große Ressource, wenn man da Themen sich anschaut, welche Horrorgenres da definiert werden. Und da waren so drei Genres waren da aufgemacht worden. Einmal Survival-Horror-Spiele, Action-Horror-Spiele und psychologische Horror-Spiele. Könnt ihr damit was anfangen?
Ich meine schon, jetzt mir da was drunter vorstellen zu können, ja. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ich meine also selber nur.
Action-Horror-Spiele würde ich sagen, das ist dann sowas wie Arizona Sunshine oder Half-Life Alyx, hatten wir auch drüber gesprochen.
Psychologische Survival-Horror sein.
Könnte auch ein Survival Horror ist wahrscheinlich, wenn man wenig Munition hat. Da
Into the Radius könnte vielleicht so Survival Horror Elemente haben. Ja, da muss man doch auch so looten und da sind ja auch viele gefährliche Situationen, aus denen man rauskommen muss.
Ich denke, bei Survival hast du auch den Effekt so ein bisschen mit, es könnte um die nächste Ecke noch schlimmer werden, aber wird nicht direkt schlimmer, in Anführungsstrichen. Also da kommt nicht der Zombie auf dich zu, den du abschießen musst, sondern du hast einfach durch die Räumlichkeiten und so weiter, das ist irgendwo so das Mittelding dann zum psychologischen Horror dann, würde ich sagen, wo es sich dann vielleicht nur noch im Kopf abspielt. Resident was hätte Evil sein vielleicht? Können oder was könnte sein? Ja, das denke ich. Resident Evil hat eine Menge Stellen, wo ich denke, dass man Survival-Horror hat.
Ja.
In Resident Evil ist ja grundsätzlich Munition knapp und man hat die ganze Zeit Angst um sein Leben. Ja, definitiv.
Wobei ich also den psychologischen Horror eigentlich am heftigsten erlebe. Also jetzt, ich gehe nicht auf dieses Spiel eingehe, was ich gestern gespielt habe, dieses Medicine VR, das ist für mich ein Spiel, was genau in diese Sparte reinpasst. Also da ein Element davon ist, dass man in der Rolle eines Menschen ist, der selber möglicherweise nicht in perfekter geistiger Verfassung ist, der, du weißt nicht, was los ist, also hat irgendwie so Amnesieanteile, hat das Gefühl, er hat irgendwas Schlimmes gemacht, also du kommst ja in so psychologische, emotionale Abgründe, die dir da vorgespielt werden und du traust deinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr. Du weißt nicht, ist das jetzt real oder nicht? Und es passieren so surreale Dinge. Also das ist für mich auf jeden Fall ein super Beispiel für so ein psychologisches Horrorspiel, dieses Medicine VR.
Ich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt den Hanni in Verlegenheit bringe. Ich schwelge ja immer gerne in der Vergangenheit.
Sehr gerne.
Hanni, wir haben das Spiel gespielt, wo man in einem Raum ist und gewisse Aufgaben lösen muss und der Horrorbösewicht auf dich zukommt und wenn du bis dahin nicht aus dem Raum raus bist, dich dann praktisch auf bestialische Art und Weise tötet. Kannst du dich daran erinnern? Ist auch 2-3 Jahre her. Gab verschiedene Szenarien und das war für mich extrem, weil es gab überhaupt kein Horrorelement in dem ganzen Spiel, aber du warst trotzdem die ganze Zeit in dieser Panik und das hat das gut vermittelt, weil dann immer wieder Sequenzen auch gezeigt wurden, wie der dann näher kommt oder du kriegst das Geräusche oder irgendwas mitgeteilt, dass er jetzt nur noch so und so weit weg ist. Ich krieg aber den Namen leider nicht hin, ich erinnere mich dann immer nur an die Fragmente von diesen Spielszenen und das war für mich absolut psychologischer Horror.
Das war wahrscheinlich Five Nights at Freddy's, oder? Kann das sein?
Da ist das, glaube ich, so. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, vom Namen her habe ich keine Ahnung mehr. Man war in einem Raum, wo man gewisse Aufgaben erledigen musste, halt so wie so ein Escape Room mäßig, nur halt mit der Motivation, nicht nur einfach aus dem Raum rauszukommen, sondern auch nicht zermetzelt zu werden.
Ja, stimmt. Da hast du die Zeit dann auch noch gegen dich. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, ja.
Ich hab so das Gefühl, dass der Hanni und der Sebo, dass die von, also in dieser Runde vielleicht am härtesten, also wirkt auf jeden Fall mich am härtesten gesottet wirken, was so das Abkönnen von Horror angeht. Habt ihr so ein Beispiel für ein Horrorspiel, was ihr in VR gezockt habt, mal, wo ihr persönlich an eure Grenzen gekommen seid und dachtet, nee, das ist mir zu krass?
Generell, also gab es schon mehrere Beispiele, wo jetzt zu viele Jumpscares einfach drin sind und ich deswegen abgebrochen habe. Oder zum Beispiel Resident Evil 7 war von der Stimmung her eigentlich sehr gut, aber da waren ja zwischendurch auch immer, da bricht dies durch die Wand und dann wieder das und dann ist mir das irgendwann zu viel. Und ich mag dann lieber eher Spiele, die ruhiger sind, die mehr von der Umgebung her mir den Horror erzählen. Großartig. Ja, ich habe was umgeschmissen.
Also, solange du es warst und nicht der Geist.
auf jeden Fall, ich hätte ein Beispiel für ein gutes Horrorspiel, was aber leider noch nicht im VR erhältlich ist.
Okay,
aber trotzdem. Das wäre eigentlich das perfekte Horrorspiel im VR für mich. Und zwar Scorn. Falls jemand mal gesehen oder gespielt hat. Für PlayStation gibt es das zum Beispiel, ich glaube auch für PC. Und da wirst du einfach in eine groteske Welt reingeworfen, so ein bisschen alienartig sieht alles aus, die ganze Umgebung. Du musst ein paar Rätsel lösen und immer an jeder Ecke entdeckst du irgendwelche grotesken Sachen, dir wird nichts erklärt, aber die ganze Welt erklärt dir quasi so insgeheim, was der Horror dieser Welt eigentlich ist. Mhm. Und das in VR wäre das perfekte Spiel in Horror.
Schlag doch mal vor den Entwicklern. Ob die da vielleicht schon so eine Portierung machen. Hat es schon. Sehr gut. Mal ganz kurz zur Erklärung. Jumpscares. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Zuhörer, Zuschauer wissen, was Jumpscares heißt. Das sind, also ich erzähle es mal einfach so, wie ich es verstehe, das sind so Momente in so Spielen, wo man bewusst einfach erschreckt werden soll, ne? Wenn man sich umdreht und dann steht da plötzlich was oder die Szene ändert sich ganz abrupt, unvorhergesehen oder es kommt ein lautes Geräusch oder ja, also irgendein visueller Effekt tritt ein und man soll einfach unerwartet ganz dolle erschrocken werden.
Legendär Silent Hill, die Hunde springen durchs Fenster. Kennt, glaube ich, fast jeder.
Das ist bei Silent Hill oder bei Resident Evil?
Resident Evil, Entschuldigung.
Das kann ich mich auch noch dran erinnern.
Jetzt habe ich mich so drauf gefreut, dass ich es einbringen kann und habe es noch verbockt.
Anni, hast du auch ein Beispiel, wo du an deine Grenzen gekommen bist?
Also das Spiel, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, war auch Resident Evil 7. Da bin ich auch an meine Grenzen gekommen. Aber nicht, weil ich dachte, da sind mir zu viel Jumpscares drin. Das fand ich tatsächlich gar nicht. Und da war es tatsächlich diese Stimmung, die wirklich sehr gut war, fand ich. Aber halt die ganze Zeit wird man verfolgt und von irgendwem. Das hat mich echt fertig gemacht. Also du kannst nicht eine Sekunde ruhig irgendwo mal durchschnaufen, sondern du musst immer Angst haben, dass der jetzt um die Ecke kommt. Und das musste ich dann tatsächlich in VR ja abbrechen und habe das dann am Bildschirm weitergespielt. Da ging es dann halbwegs, aber auch das fand ich schlimm.
Die Jumpscares funktionieren natürlich auch nur, wenn du die Augen auf hast.
Gibt ja auch Jumpscares mit Geräuschen.
Ja, ja gut, okay.
Ja, ich finde, wenn die Jumpscare-Effekte gut eingesetzt sind, dann finde ich sie ja nicht verwerflich. Also die können nervig sein, finde ich, wenn sie Überhand haben, aber es ist ja schon ein gängiges Mittel in Horrorspielen, dass man sich auch erschrecken soll. Also das.
Ja, es gibt natürlich Spiele, die reizen das ein bisschen zu sehr aus, ne? Und dann ist an jeder Ecke oder was eigentlich, der ganze Horror besteht nur aus Jumpscares und du hast keine Atmosphäre, dann ist natürlich
wirklich Quatsch. Ja. Ich erinnere mich gerade. Wenn man jünger ist, passt das auch noch. Ich sag mal, ich bin ja hier der Älteste in der Runde und ich sag, man hat halt manchmal das Gefühl, man muss aufpassen, dass der nächste Jumpscare nicht der letzte ist. Weil manchmal erschreckt man sich ja wirklich so, dass man sagt, also man, ich sag mal, man
und jetzt ist er auch alle sich raus erschreckt.
Ich beende mal seinen Satz, dann erschreckt man sich so stark, dass man, dass der Herzschrittmacher dann stehen bleibt. Ne? Und dann
hat man ein Problem. Vielleicht ist das auch nicht für jedes Alter geeignet.
Für jedes Alter nicht und natürlich auch für jeden
für jede Gesundheit.
Patienten. Also natürlich der Herzpatient vielleicht im ganz extremen Fall, dass er Probleme kriegt bei so Jumpscares, aber wahrscheinlich ansonsten eher nicht. Aber bei Leuten, die psychische Probleme haben, zumindest in bestimmten Fällen, denke ich mal, kann das schon problematisch sein. Wobei da wahrscheinlich auch schon ein Horrorfilm problematisch sein kann.
Ja, das stimmt. Also Leute, die psychisch labil sind, die sollten sich sowas, glaube ich, nicht aussetzen. Also insgesamt, glaube ich, noch mehr Belastung von außen ist vielleicht nicht gut.
Wenn man Depressionen hat oder irgendwie ein Trauma oder irgendwie sowas, da muss man, glaube ich, aufpassen mit sowas, ja.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt zu dem Thema Jumpscares. Ich springe nochmal ganz kurz zurück, weil das ist mir gerade eingefallen. Es gab mal ein Spiel für die PlayStation VR 2, was das Eye-Tracking aktiv eingesetzt hat. Hm. Und immer wenn man geblinzelt hat, dann konnte es passieren, dass man erschreckt wird, weil dann genau in dem nächsten Moment, wenn man wenn praktisch der Augenschlag vorbei war, dann irgendwas erscheinen konnte. Kennt ihr das Spiel?
Ja, das war doch, ich weiß nicht, ob es das ist, aber Switchback VR, oder? Also das war ja dieses Achterbahn- oder Rail-Shooter-Spiel. Da gab es zumindest bestimmte Abschnitte, wo es dann hieß, hier nicht blinzeln. Es gab auch Abschnitte, wo man ruhig sein musste, wo das Mikro dann benutzt wurde, also man nicht atmen durfte, weil man sonst gehört wurde. Das war eigentlich ganz cool. Aber da wusste man ja, was passiert, ne? Was passiert, wenn man blinzelt oder was eventuell passieren könnte. Und ich erinnere mich, es gab einen Abschnitt oder gibt einen Abschnitt, wo wo ich dann so eine Angst hatte zu blinzeln und es ging und ging nicht weiter, nichts passierte. Und irgendwann habe ich herausgefunden, man muss blinzeln, damit es weitergeht.
Ganz trockene Augen gekriegt.
Oh, ich habe es lange geschafft, die Augen aufzuhalten.
Nur um diesem Stress zu entgehen.
Ja.
Ja.
Eine Sache hätte ich noch.
Ja, sag
mal. Und zwar in Verbindung mit dem Stress, was vorhin auch schon genannt wurde, dass zum Beispiel Jumpscares ja auch eine gewisse Form von Stress auslösen. Bei mir ist es ja so, habe ich auch schon mehrfach erwähnt gehabt, dass ich auf mein Stresslevel achten muss, dass ich nicht zu viel Stress haben darf, weil mein Cortisolspiegel sonst zu weit runter sackt. Und vielleicht ist das mit einer der Gründe, weswegen ich so eine innerliche Aversion gegen Jumpscares habe, durchaus möglich, weil der Körper weiß am besten, was er mag und was nicht.
Ja, ja. Mein Körper warnt mich auch davor, vor diesen Spielen. Immer wieder. Ja, was, ja, das, aber ich, da kommen wir da nochmal hin, wie es mit gesundheitlichen Einschränkungen auch ist, ne? Dass man dann einfach auch gut auf sich Acht geben muss, ne? Und dann auf diese inneren Signale hören muss, ne? Hören sollte. Es hat ja schon seinen Sinn, dass es die Signale gibt. Ja. Wir haben auch noch, ich glaube, ein paar, ich weiß nicht, ob ein paar, aber es gibt gewisse Vorbereitungen auch, was das Vorstellen von bestimmten Spielen angeht. Ich weiß, dass der Jan zum Beispiel ein Spiel sich intensiver angeschaut hat und vielleicht könnten wir uns das mal anhören, was der Jan dazu zu erzählen hat.
Ja, mache ich doch sehr gerne. Also ich hatte mir im Vorfeld, hatte ich ja am Anfang kurz angerissen, The Exit 8 We Are mir angeschaut. Das gab es im Sale und von daher war es ein leichter Kauf. Es kostet auch nicht viel. Ich glaube, es sind unter 10 Euro, irgendwie 6,99. Und da habe ich natürlich jetzt auch schon keinen Riesenumfang erwartet. Und aber das ist eine ganz nette Erfahrung auf jeden Fall, die man machen kann. Und zwar, es funktioniert im Prinzip so, das Spiel spielt in einem U-Bahn-Tunnel, also im Prinzip in einem Gang, der im U-Bahn-Bereich eben halt ist, ne? Also man sieht nicht irgendwelche Gleise oder so, das ist im Prinzip ein großer, langer Gang, weiß gefliest am Boden und an den Wänden, an der Decke auch nochmal mit weißen Deckenpanelen versehen, ein paar Lampen, ein paar Türen an der Seite, ein paar Poster, sehr wenig Elemente, die da drin sind und ein interessantes Element ist, man muss also diesen Gang entlang laufen, der dann am Ende dann nochmal um zwei, drei Ecken herumführt und dann wiederholt sich der Gang. So, und in diesem Gang kommt jedes Mal einem ein Mensch entgegen. Ein Japaner, das ganze Spiel in Japan. So ein normaler japanischer Arbeiter, der mit seinem Aktenkoffer und Handy in der Hand entgegenkommt. Immer im gleichen Schritt. Also das Spiel setzt sehr stark auf Wiederholung. Und viele, viele, viele Elemente, es sind ja gar nicht so viele Elemente, aber die meisten Elemente wiederholen sich im Prinzip immer wieder und sind gleich. Und aber manchmal gibt es dann irgendeins von diesen Elementen, was ein ganz kleines bisschen anders ist. Und dadurch, dass man so darauf konditioniert wird, dass eigentlich alles immer gleich ist, ist dieses, wenn man da irgendetwas sieht, was auf einmal anders ist, kann mehr oder weniger mal eine Emotion im Körper auslösen, die dann auch durchaus schon mal so ins Richtung Gruselige und dann leicht ins Horrormäßige geht.
Ich glaub, zum Beispiel? Viele, also darf man das spoilern? Oder? Also weil ich habe mich ja am Anfang gefragt, wo ist der Horror in dem Spiel? Wo ist der Horror in dem Spiel? Mhm. Und okay, also kannst du das ein bisschen plastischer machen, was der Grusel da ausmacht?
Also ich gebe mal ein Beispiel, was wenig gruselig ist. Man läuft entlang und entdeckt auf einmal so, das ist ein Fleck oben an der Decke. So, ne? Der war noch nie da, ne? Und das Spiel ist im Prinzip halt so, dass wenn man etwas entdeckt, was anders ist, muss man umdrehen und den Gang in die andere Richtung verlassen. Dann kommt man weiter. So, das Ziel des Spiels ist im Prinzip, gibt es ja im Prinzip immer wieder diese Wiederholung, man muss achtmal die gleiche oder die richtige Entscheidung treffen, wo man, auf welcher Seite man diesen Gang verlässt. Wenn alles, wenn es keine Veränderung gibt, keine Anomalie sozusagen, dann läuft man den Gang geradeaus durch, dann kommt man weiter und der Gang kommt dann halt wieder. Wenn man eine Anomalie entdeckt, muss man umdrehen und dann den Gang auf der anderen Seite raus verlassen. Wenn man es gibt dann einen Counter, so eine Art Plakat, was dann dann hochzählt von 0 bis 8 und das Spiel heißt ja Exit 8 VR. Mhm. Also wenn man es beim 8 Mal geschafft hat, so dann kommt man auch raus aus dem U-Bahn-Tunnel. Und dann hat man das Spiel geschafft. So. Und, ne, und wenn man eben halt sieht, ah, der Counter geht hoch, 1, 2, 3 und dann geht er auf einmal wieder auf 0. Dann hat man festgestellt, oh, da habe ich irgendwas übersehen, bin in die falsche Richtung rausgegangen. So, also wie gesagt, der Fleck an der Decke oder so, ich sag mal, der ist nun wirklich nicht erschreckend so. Aber es gibt dann auf einmal so, wo man sieht, hä, was ist das denn? Dass die Tür auf einmal so ein Spalt auf, irgendwie so 5 Zentimeter. Und wenn man genau hinguckt, steht auch noch jemand dahinter. Oh Gott. So im wirklich im Dunkeln. Und der Raum ist ja hell erleuchtet, ne? Deswegen erkennt man das gar nicht. Man sieht nur halt erstmal diesen Spalt so und dann sieht man so, in diesem Spalt ist noch irgendwas drin und dann gehst du da nah dran mal, weil du mal gucken möchtest so und dann steht da auch noch jemand so. Und das ist schon echt so krass. Okay, genau, also das ist abzählbar. Also die haben schon relativ viele Elemente da reingesetzt, so die sich da verändern können. Aber am Ende des Tages so, ich glaube, ist es auch irgendwo abzählbar. So, ich glaube, ich habe vieles gesehen, vielleicht nicht alles, aber ich denke mal 90% habe ich irgendwie gesehen. Bei 2, 3 Sachen muss ich tatsächlich auch im Internet einmal nachgucken, weil ich dachte so, hey, was ist das denn? Ne? Ich habe doch 5-mal stehe ich da irgendwie und denke mir so, irgendwie, nee, es sieht alles gleich aus so. Und dann war aber irgendwas, was ich halt übersehen hatte.
Detail, ja.
Detail, genau. Es sind wirklich manchmal richtig kleine Details, so, die man einfach sehen muss. Ja, genau. Also deswegen, das fand ich ganz nett. Und mal mehr und mal weniger ist es eben halt etwas gruselig oder so, wo man denkt, oh, was ist das denn jetzt?
Wie lange braucht man, um das Spiel durchzuspielen?
Ich habe es jetzt sehr ausführlich gespielt und ich habe auch wirklich lange, lange Zeit nicht im Internet nachgeguckt. Ich habe mich tatsächlich 2, 3 Stunden damit beschäftigen können. So, mhm. Und ja, bevor ich es dann wirklich dann einmal durch hatte und ich glaube, jetzt würde ich es auch nicht unbedingt schnell wieder nochmal anpacken. Ich würde mir, glaube ich, jemanden suchen, dem ich das mal vorführen möchte. Das würde mich total nochmal interessieren. Ja.
Passiert am Ende irgendwas Besonderes, wenn man dann durch ist? Oder nein, was ganz Gruseliges vielleicht?
Nein. Nee, am Ende gibt es dann immer die Treppe ins Freie. So, das,
ah, okay.
Genau.
Ah, dann ist man draußen. Mhm. Ah, ja. Okay. Mhm. Ja, danke.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Also.
Das hat tatsächlich was. Also wie gesagt, für das kleine Geld kann man das so ruhig mal ausprobieren und ich glaube, da hat man schon mal das gleiche Geld für mehr Killefit ausgegeben.
Ja. Ja.
Ja. Also
ich würde es gerne mal spielen.
Ne, also vielleicht das ist mal für Leute so, die ne, es sind keine Jumpscares. Es ist halt wirklich so die Atmosphäre irgendwie und dann so dieser subtile Horror einfach, der da ab und zu mal mit reinspielt. Mhm. Ne? Also wie gesagt, je nach Element ist es dann mal weniger und mehr stark. Ja. Für Einsteiger. Ja, vielleicht.
Ich kenne das auch, ich habe das aber leider nicht selber gespielt. Und mir gefällt das auch sehr gut, diese Art von subtilen Horror, das einfach so diese Empfindung hat. Da gibt es ja mehrere Spiele von. Es gibt auch ein Spiel, was im Zug spielt, wo du die ganze Zeit immer im Zug hin und her laufen musst und spielt quasi nach denselben Regeln. Du musst Anomalien suchen und wenn du was findest, musst du umdrehen und andersrum wieder weiterlaufen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spielen und die haben alle eine gute Atmosphäre, und erinnern so ein bisschen, ich weiß, kennt ihr diese Backroom-Videos?
Nee. Auf YouTube
gibt's da einige von. Und ja. Die haben dasselbe Feeling. Das sind einfach so weirde... Der
Nanni ist ein großer Fan von.
Ah, so weirde Gegebenheiten gibt's da immer. Und das hat dieselbe Stimmung und deswegen, das gefällt mir sehr gut. Und ich würde es auch ganz klar in Genre-Horror einordnen.
Mhm. Was sind denn Backdoor-Videos?
Ich kenne die auch nicht.
Backroom.
Backrooms.
Backroom.
Jetzt auf YouTube also etliche, die man sich angucken kann.
Hinterzimmervideos.
Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wo manchmal im Film dann ja irgendwie herauskommt, so dass, weiß nicht, einer da mit 20 Kameras da die ganze Zeit irgendwie mal beobachtet worden ist vom Nachbarzimmer aus oder so.
Ja, meistens ist das so, dass irgendjemand mit einer Kamera unterwegs ist und dann in so eine Welt hinter der Welt fällt quasi, wo okay. Alles einfach nur weird ist. Du hast da zum Beispiel so einen Bereich, der nur aus Couches und was weiß ich was besteht und Gänge, die endlos lang sind. Oder halt mal kommst du in einen Bereich, der nur aus Pools besteht und alles sieht so unfertig aus und weird und du findest einfach nichts raus, weil das wie ein Labyrinth ist. Und da gibt es eine ganze Riesen-Lore zu auf YouTube. Das ist einfach interessant.
Klingt super spannend. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Ich auch. Ja. Ja. Habt ihr Beispiele für ganz schlechte Horrorspiele? Wo ich sagte, das solltet ihr auf gar keinen Fall ausprobieren.
Ja, da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Und so richtige Beispiele sind mir tatsächlich jetzt nicht eingefallen.
Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir mal zusammen die VR-Arkade besucht haben und dieses eine Geisterhaus-Spiel gespielt haben. Das war ja...
War das nicht so gut?
Nee, das war irgendwie gar nicht gruselig. Und das eigentlich ein Geisterhaus sein sollte.
Ach, mit diesen, das mit diesen Geistern, ja, nee, das war nicht gruselig.
Also die Grafik hat irgendwie, hat's nicht unterstützt, so die Elemente, weiß nicht, es war auch mal irgendwo ein Jumpscare drin, es war irgendwo ein Geister, der so rumflog und ach, weiß ich nicht. Und weil wir auch zu viert irgendwie da drin waren, hat einer dann den Effekt gesehen und die drei anderen nicht und so. Und also das war irgendwie nicht so toll aufgebaut und das Spiel war einfach zu kurz.
Zu kurz fürs Geld. Ja, das Problem ist, man vergisst ja zum Glück die schlechten Titel. Man merkt sich die guten Titel.
Ja, ich habe auch kein schlechtes Beispiel, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich auch ganz blass an ein Horrorspiel erinnern, was ich auch mal in so einem VR-Arcade gespielt habe. Ich glaube bei Seventh Space in so einem Rewalk. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß, da gab es Spinnen. Spinnen gab es da.
Aber also ich hab einige schlechte Horrorspiele gespielt oder angespielt, aber ich kann leider jetzt keinen Titel nennen.
Ja, die möchte man sich ja eigentlich auch nicht wirklich merken, ne? Also es ist auch schwierig dafür, dann vielleicht Beispiele zu finden.
Das sind halt meistens auch eher kleine Titel, wo sich vielleicht nicht so viel Mühe gegeben wurde. Ne? Da laufen dann vielleicht irgendwelche, also einmal der Punkt mit den Jumpscares, also ein Jumpscare nach dem anderen oder halt irgendwie ganz billig Zombie-Scharen, die auf einen zustürmen und überhaupt keine Atmosphäre. Und ja, das ist halt ein schlechtes Horrorspiel. Aber da erinnere ich mich auch an eins. Da waren ganz viele, das war ganz schlecht. Es sah auch noch schlecht aus, aber ich kann mich nicht an den Titel erinnern. Viele, viele Zombies, ganz schlecht. Kein Horror.
Alles schlecht. Nur schlecht.
Alles schlecht.
Er wird einfach nur angeödet und genervt.
Genau.
Ja. Haben wir noch eine Altersempfehlung?
Ja.
Wer darf Horrorspiele spielen?
Ab 6.
Ab 6, ne? Ab 6 in VR dann. So. Ich arbeite hier gerade einfach nur die Fragen ab, die hier noch stehen. Und das ist aber noch eine Frage, die offen ist. Also, was macht das mit Kindern? Also ich glaube, mit meinem Sohn wird nicht gute Dinge machen. Bitte keinen guten Effekt auf meine Kinder.
Die Spiele haben ja eine Altersempfehlung. Insofern, die meisten Spiele sind ja dann ab 16 oder 18.
Ja.
Aber bei Kindern ist es natürlich noch problematischer. Das Gehirn kann ja noch weniger unterscheiden zwischen Realität und Fiktion und weil es eben auch noch nicht entwickelt ist und noch keine Erfahrung da ist. Man glaubt noch an den Weihnachtsmann.
Wobei es mir sehr schwer ist.
An das Monster und am Bett.
Also es braucht verantwortungsvolle Eltern, die ihre Kinder einfach vor nicht altersgerechten Medienkonsum schützen. Das man, glaube ich, da damit beantworten. Ne? Und ansonsten ist die Altersempfehlung bei den Spielen sinnvoll.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch gar nicht das Interesse haben, sich sowas anzugucken, weil die nämlich genau wissen, was Sache ist.
Ja, zumindest ja,
einmal vielleicht, aber...
Ja, dann wahrscheinlich nicht mehr, aber das soll ja auch nicht passieren. Also ich weiß, dass das VR-Headsets bei Kindern einen großen Reiz ausmachen und das Ausprobieren von Sachen, die da drauf sind, ganz schnell gehen würde. Und dann ist dann so ein Ding an einfach. Und dann ist es ja schon passiert. Ne?
Das stimmt, ja natürlich.
Hat jemand von euch noch irgendwas Ja, was er noch gerne erzählen möchte. Also wir haben uns ja eigentlich so vorgenommen, immer eine Folge so ungefähr eine Stunde anzuvisieren. Und ich sehe, dass wir gerade so ja diesen Zeitrahmen auf jeden Fall erfüllen. Es sind natürlich viele Leute und wir können das vielleicht auch noch ein bisschen weiter besprechen. Aber seht ihr noch irgendeinen Aspekt, den wir noch nicht berücksichtigt haben? Habt ihr noch was euch auf der Seele brennt, was ihr jetzt... Ah, der Sebo, der ist in Startlöchern.
Mir brennt es nicht auf der Seele, aber es sind ein paar Sachen. Also einmal wollte ich noch kurz anmerken, mir fällt es schwer zu pauschalisieren bei ab wann man Horrorspiel spielen sollte, weil es halt super individuell ist, wie weit man schon ist vom Geist, wie klar man damit kommt. Also zum Beispiel mein Neffe, der hat wesentlich früher ein bisschen sowas wie GTA gespielt, als ich das gespielt hätte, weil er damit besser klarkommt. Und jetzt inzwischen ist er auch alt, ist, oder älter, jetzt, das hat ihm auch nicht geschadet. Und wie gesagt, das ist super individuell, das könnte ich nicht pauschalisieren. Am Anfang wurde geteased, dass Nanni ja noch das neue Alien-Spiel gespielt hat und ich, Hanni, und ich würde dann auch gerne wissen, was er noch dazu zu sagen hat.
Ach so, ja, da können wir noch drüber reden. Der Stefan, der hat das doch ja, auch gerne gespielt, ne? Hat
gesehen. Ich hab's auch gespielt, ja. Wir können, ja. Aber fang du gerne an.
Ja, ja, als alter Alien-Fan, übrigens, Wolf, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, wir haben ja früher auch die Filme, wenn ich mich erinnere, die Alien-Filme, da war von uns auch keiner 16, als er die geguckt hat. Wir waren halt auch 13, ne? Hat uns auch nicht geschadet. Oder ich glaube Halloween, der erste, das war so ein Film, den ich auch mit 12 geguckt habe. Und
ja, ich muss schon zurück nach Poltergeist gehen, wo ich noch keine 16 war.
Poltergeist auch.
Ich habe T im Kino mit 6 gesehen und das war für mich auch schon Horrorfilm. Also damals.
Ja.
Ich tatsächlich. Ja, ich weiß, dass ich das damals wirklich ganz gruselig fand, wie dieser komische schrumpelige Alien aussah. Und man kann es nicht pauschalisieren. Das fällt mir dazu mal kurz ein. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
Aber E.T. ist doch traurig.
Ja, aber der erstmal sieht der gruselig aus.
Fand meine Tochter auch damals.
Okay. Ja. So. Aber da kann er ja nichts für.
Alien.
Ich finde, er sieht niedlich aus. Alien. Ja, also das ist auch sowas, das würde ich jetzt im Nachhinein auch eher als Action-Shooter, glaube ich, bezeichnen. Ich habe es mich noch nicht getraut, auf der schwierigeren Schwierigkeitsstufe zu spielen. Also ich spiele auf leicht im Moment. Ich dachte, das reicht vielleicht erstmal, weil ich noch von dem anderen Alien-Spiel wusste ich noch, dass das doch recht schwierig war. Ich habe es zwar nicht in VR gespielt, aber ich bin da schon sehr, sehr häufig gestorben. Und da waren nicht so die Alien-Scharen wie jetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich das mal auf leicht und komme da eigentlich auch ganz gut durch. Es ist jetzt nicht so, dass man da ständig Angst hat. Mir sind auch noch keine großartigen Jumpscares begegnet. Es ist also doch eher actionlastig, finde ich. Mhm. Und das Schöne ist, die Aliens, die kündigen sich ja auch immer an. Ne? Man hört die ja durch die Luftschächte kriechen, man sieht die vorher, man hört die, wie sie schreien und kommt ja praktisch nie vor, dass man überrascht wird. Die kommen natürlich dann schon mal zu zweit oder zu dritt, aber so eine richtige Angst davor kommt nicht auf. Ich finde, die Stimmung ist ganz gut gelungen von dem Spiel. Erinnert auch so ein bisschen vom ganzen Setting so an die alten Filme, auch mit den ganzen alten Geräten und Röhrenmonitoren und den so wie ja auch der aktuelle Alien-Film wieder und diesen Speicherkassetten, die man da hat, die man sammeln kann. Das finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Die Atmosphäre ist auch ganz gut. Aber von den Aliens bin ich ein bisschen enttäuscht. Auch, dass man zum Beispiel nicht sich nicht verstecken kann oder schleichen kann. Die kommen einfach und das finde ich ein bisschen schade. Hm. Weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja.
Das war ja bei Alien Isolation war es so, da konntest du schleichen, da konntest du dich verstecken, da musstest du sogar, da war die Munition war knapp, du musstest ständig Angst haben, das hat sich zwar auch angekündigt, du hattest deinen Motion Tracker, den du benutzen konntest, aber da war doch der Horror stärker und schlimmer. Und das fand ich richtig gut. Und das habe ich ohne VR gespielt.
Ich habe das nicht gespielt, das Alien Isolation. Aber genau, das aktuelle Alien VR-Spiel habe ich gespielt. Und also ich hatte da schon ein paar Schreckmomente. Und es gibt auch einen Jumpscare-Moment, der bewusst so herbeigeführt wird. Ich weiß nicht, da will jetzt auch nicht spoilern, aber das... Das fand ich sehr deutlich da. Ich sag ganz, damit du vielleicht weißt, wo ich bin, gedanklich in dieser Zentrale, wo du da reinkommst und dann kommt da was von außen irgendwie. Und da ist ein Schreckmoment, der, glaube ich, extra herbeigeführt wird. Ist egal, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich da bin im Spiel. Aber fand, nee, das war für mich so ein Jumpscare-Moment, aber war gut eingesetzt. Manchmal kamen die Aliens irgendwie so um die Ecke ganz rumspaziert. Das fand ich manchmal irgendwie ein bisschen witzig auch. Dann kommt der da einfach so um die Ecke gelaufen, als ob der da spazieren geht. Und man hat ja diesen Bewegungsalarm, irgendwie diesen Annäherungsalarm hat man ja. Also du kannst ihn ja in die Hand nehmen und dann hast du ja diese Punkte, die dir zeigen, aus welcher Richtung da jetzt gerade ein Alien unterwegs ist und wo da einer herkommt. Und du hast den aber auch aktiv am Arm. Also du hörst auch schon die ganze Zeit ein Piepsen irgendwie, sobald irgendwas in die Nähe kommt. Manchmal kommt dann aber nichts mehr und dann guckst du da drauf und dann bewegt sich das auf dich zu und dann haut's wieder ab. Und ich habe heute zufällig mitgekriegt, dass die Entwickler als Option da freigegeben haben, dass man diesen Annäherungsalarm ausstellen kann. Also du kriegst dann gar nicht mehr, also außer du hast das Gerät in der Hand. Du kriegst dann nicht mehr mit, ob da jemand um die Ecke kommt. Also das kann sich, man kann sich den Horror dann noch ein bisschen größer machen, wenn man möchte.
Ja. Also als Außenstehender, ich hatte ja die Chance, 15 Minuten mal einfach zuzuschauen, wie wo ich beim Honey angekommen bin heute Mittag. Und für mich hatte das so überhaupt kein Horror-Feeling, zumindest die 15 Minuten, weil, Entschuldigung, wir reden über Alien, über das Alien. Die laufen nicht 18 Mal da rum und können einfach mit 3 Schüssen erschossen werden. Das war einfach nur ein Shooter für mich, zumindest die 15 Minuten, die ich dazu geschaut habe. Und nicht mehr. Also nur weil man dem Gegner eine Alien-Figur verpasst hat, was gerade noch irgendwie scary ist, weil das Alien ist nun mal das Überwesen, was aber nicht, keine Ahnung, vielleicht waren seine Nachkömmlinge oder Neffen oder so, aber das war dann nicht, da fehlte absolut gerade dieser Horror-Effekt, über den wir eben so gesprochen haben.
Das ist schon viel Shooter. Und die Aliens haben die nicht in Wirklichkeit, ist deren Körperflüssigkeit nicht eigentlich auch ätzend in Wirklichkeit?
Ja, in dem Spiel ja auch.
In dem Spiel auch? Echt? Die verschwinden doch einfach. Die lösen sich doch einfach auf. Und dann,
ja, die
und
lösen sich
unter wird nichts geätzt.
Die lösen sich in ihrer Säure auf, aber wenn du zu schnell da drüber läufst, du siehst doch da unten diese grüne Säure auf dem Boden. Wenn du da reinläufst, dann verletzt du dich auch.
Echt? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber warum sollen die sich in ihrer eigenen Säure auflösen? Die lösen sich da auch nicht auf, wenn die rumlaufen.
Ja, das ist wahrscheinlich, um Arbeitsspeicher freizugeben.
Autorenfreiheit.
Ja, ist ja so, Leichen in Spielen verschwinden ja häufig.
Ja, klar.
Um Platz zu schaffen. Ne?
Ja, das ist jetzt aber nicht ein Unterschied zwischen der PSVR 2 und der Quest-Version oder so, ne? Dass aus Performance-Gründen da irgendwas.
Die Quest-Version gibt es ja noch gar nicht.
Ach, nee, auf dem PC ist das auf jeden Fall auch so, dass da die verschwinden dann. Ja,
okay. Ja, nee, aber mit dem Ur-Alien hat das natürlich nicht viel zu tun. Ne? Das machte ja den ersten Alien-Film so toll und spannend. Da gibt's halt dieses eine Alien und man sieht es ja praktisch so gut wie gar nicht in dem ganzen Film. Aber trotzdem ist er so spannend und beängstigend und die ganze Stimmung ist einfach so genial. Ja, da konnten natürlich auch die Nachfolgefilme nicht so wirklich dran anschließen. Außer der zweite, der ist natürlich actionlastig, aber immer noch sehr, sehr gut. Aber danach kam ja nur noch Quatsch, ne? Und das war das Schöne an Alien Isolation, dass das die Stimmung so gut aufgefangen hat. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, das Spiel ist immer noch gut, macht Spaß als Shooter, aber es fehlt halt diese typische Alien-Stimmung.
Ja, mich hat das Spiel nicht so richtig abgeholt. Und es ist ja auch nicht günstig, das Spiel, ne? Was kostet das? 36 Euro oder so? Oder ist ja auch ganz ordentlich. Ja, genau. Und es gibt ja einen zweiten Teil, ne? Das war ja ein kleines Skandälchen auch, weil das war vorher nicht bekannt, dass da ein zweiter Teil kommt.
Ist ja nur ein halbes Spiel, ja.
Und da war ja die Frage, ja, warum haben die das jetzt gemacht, haben den zweiten Teil, also haben die zweite Hälfte des Spiels nicht fertig gekriegt oder und deswegen haben die den zweiten Teil jetzt gemacht? Also das war ein bisschen komisch.
Ja, die haben also richtig den ersten Teil noch nicht mehr fertig gekriegt. Ne? Ich glaube, die standen ganz schön unter Druck, das irgendwie rauszubringen, noch vor Weihnachten. Und ja, im Moment arbeiten sie wahrscheinlich an den am Patch für die groben Fehler. Es sind ja auch noch einige Fehler wohl drin.
Mhm. Und, ja, aber das machen sie wohl fleißig. Das sind sie gut dabei.
Ja. Dennoch soll das Spiel ja immerhin 8 bis 10 Stunden gehen, habe ich gelesen.
Okay.
72 Euro wäre auch ein bisschen viel für ein Spiel.
Ja, aber für 2 Spiele?
Ja, aber für 20 Stunden einmal.
Ja, ja gut, aber für Microsoft Flight Simulator zahlt man auch so viel Geld.
Als, ja, gut.
Also anderes Genre.
Für so einen AAA-Titel zahlt man ja auch schon mal 60 Euro, ne, wenn das ganz neu raus ist. Ja, das ist ja nur nichts Ungewöhnliches. Ja, das hat man schon immer. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in den 90ern für 100 Mark ein Spiel gekauft habe. Ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt. Also.
Das stimmt wohl. Aber wir schweifen ab.
Und da waren die Spiele kürzer gefühlt als 8 Stunden.
Ja, da war man auch noch genügsamer.
Das stimmt.
Ja. Tja, also, was denkt ihr? Von meiner Seite aus haben wir das Thema.
Mit der Folge.
Ich auch.
Eine kleine Sache hätte ich noch.
Der Sibbo, der meldet sich nochmal.
Eine kleine. Und zwar Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mal wissen wollt, was so mein Gefühl von Horror ausmacht, es gibt eine Playlist unter meinem Namen auch auf YouTube. Da sind von mir geschriebene Geschichten von tollen Stimmen vertont worden als kleines Hörspiel. Da könnt ihr dann mal alle reinschauen, wenn ihr Lust drauf habt auf Horror oder auf stimmungsvollen Horror.
Würde mich freuen. Verlinken wir doch in der Videobeschreibung, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne.
Podcast-Beschreibung und vielleicht sogar in der Endcard.
Was muss man als Suchbegriff eingeben bei YouTube? Dein Name einfach, Sibbo Labs?
Ja, okay. Das dürfte reichen.
Ja, sehr schön. Sehr gerne. Ja, dann kommen wir zum Ende der Folge, habe ich jetzt so verstanden. Und dann bedanken wir uns auf jeden Fall.
Noch was zu bewerben hat oder der Nanny? Nein.
Gut. Ich möchte keinen abschneiden.
Ich würde sagen, die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer, die dürfen uns natürlich super gerne mal vielleicht ihr Lieblingshorrorspiel unter dieses YouTube-Video mal reinposten oder was eure Gedanken zu Horror VR sind und wie ihr darüber denkt. Wenn ihr eine Anekdote habt, schreibt die auch gerne darunter. Würde mich total freuen und wäre ich sehr gespannt drauf, was da vielleicht herauskommt. Oder wenn ihr das schlechteste Horrorspiel irgendwie mal raushauen wollt, wir hatten ja irgendwie kein so richtiges, das Beste, immer her damit.
Schreibt's auf jeden Fall. Ja, diese Kommentarfunktion gibt es übrigens ja auch auf Spotify zum Beispiel oder wahrscheinlich auch auf anderen Podcast-Kanälen. Ne? Also da könnt ihr diese Kommentare, wenn ihr diese Folge jetzt einfach auch nur gehört habt, genauso unterbringen und gerne auch einfach schreiben, was euch dazu einfällt.
Das stimmt, das gibt es. Das ist aber sehr unübersichtlich, weil man da die einzelnen Portale dann abklappern muss.
Also ich gucke immer dafür, bei Spotify rein.
Ich bin dafür, wenn ihr die Folge nur hört, schaut beim VR-Komplizen auf YouTube vorbei und schreibt da unter das Video eure Meinung. Und am besten gebt ihr da auch noch einen Daumen nach oben und abonniert das Ganze. Und dann vielleicht lasst ihr im Hintergrund das Video auch nochmal laufen.
Ein paar Mal, dabei, 2-3 Mal.
Genau.
Da habe ich gar nichts dagegen. Sehr, sehr gerne.
Ja, und alle, die das Video jetzt geschaut haben auf dem VR-Komplize-Kanal, Glückwunsch. Ihr durftet unsere Gesichter sehen. Aber es wäre schön, wenn ihr auch beim VR-Podcast vorbeischauen würdet und euch die anderen Folgen anhört.
Sehr schön. Okay, danke. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann verabschieden wir uns. Bis dann. Nächste Folge. Warte mal, Datum haben wir noch gar nicht. Ich hab gar nicht in den Kalender geguckt. Wann kommt denn die nächste Folge im Februar? Das ist der 5. Februar, voraussichtlich.
Nee, genau. Das ist ja diese Folge, der 5. März.
Genau. Der 5. März. Auch der 5. Gut, kann man sich gut merken. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Danke und
tschüss. Ciao.
Macht's gut. Ich gehe jetzt Resident Evil 4 spielen.
Ja, viel Spaß dabei. Ciao.
Das ist aber nicht so schlimm wie Resident Evil, definitiv nicht.
Das reicht mir. Ciao, ciao.